In Mexiko strömen die Menschen am 1. Januar eines Jahres nach Mitla, der alten Ruinenstadt der Maya. Zwischen den Ruinen befindet sich ein Stein, der Säule des Lebens genannt wird. Während ein Besucher die Säule mit den Armen umschließt, schaut ein anderer nach, wie viele Fingerbreit der Abstand zwischen den ausgestreckten Händen beträgt. So viele Jahre, wie es Fingerbreit sind, soll derjenige, der die Säule umfasst, noch leben. Die Japaner legen großen Wert auf den ersten Traum im neuen Jahr, weil sie glauben, er offenbare, was ihnen im kommenden Jahr bevorstehe. Sie kaufen Glückszettelchen und Amulette, die dazu beitragen sollen, dass sie einen schönen Traum haben. Mancherorts ist es Sitte, in der Silvesternacht Blei zu gießen. Dabei gießt man geschmolzenes Blei oder Zinn in Wasser und versucht dann, aufgrund der entstandenen Figuren herauszufinden, was das neue Jahr bringen wird. All diese Bräuche zeigen, dass die Menschen an ihrer Zukunft interessiert sind. Sie möchten gern wissen, was passiert, ja, was mit ihnen persönlich passiert, was sie erwartet. Leider müssen wir aber feststellen, dass viele Personen, die sich Christen nennen, der einzig zuverlässigen Quelle keine Aufmerksamkeit schenken, nämlich den Prophezeiungen der Bibel. Wie sollten wir unserer Zukunft gegenüber eingestellt sein? Sollten wir alles auf uns zukommen lassen? Was sagt denn die Heilige Schrift zu diesem Thema? Auszugsweise lesen wir in 1. Petrus 1 in den Versen 10 bis 12: Gerade was diese Rettung betrifft, wurde von den Propheten fleißig Nachfrage gehalten und sorgfältig nachgeforscht. Sie untersuchten beständig, welchen besonderen Zeitabschnitt der Geist in ihnen in Bezug auf Christus anzeigte, als er im Voraus über die für den Christus bestimmten Leiden und über die nach diesen folgenden Herrlichkeiten Zeugnis gab. Gerade in diese Dinge begehrten Engel hineinzuschauen. Dieser Text aus 1. Petrus 1 zeigt uns etwas ganz deutlich. Schon seit vielen Jahrhunderten versuchen Jehovas Diener, die Prophezeiungen der Bibel zu verstehen und ihre Erfüllung zu beobachten. Wir sehen sogar, dass an diesen Dingen die Engel Interesse haben, obwohl sie ja direkt in der Gegenwart Jehovas leben. Wenn wir das jetzt auf uns anwenden, dann sollte es uns auf keinen Fall egal sein, was die biblischen Prophezeiungen für uns und für unsere Zeit vorhersagen. Ja, es kann unser Leben davon abhängen, wenn wir diesen Prophezeiungen keine Aufmerksamkeit schenken. Die Bibel ist unter den Heiligen Schriften wegen ihrer Prophetie einzigartig. Sie enthält Berichte über die Prophezeiungen Jehovas, des Schöpfers. Viele dieser Prophezeiungen haben sich bis ins Einzelne erfüllt und einige werden sich noch in naher Zukunft erfüllen. Was ist aber eine Prophezeiung? Eine Prophezeiung ist eine von Gott inspirierte Botschaft. Sie ist eine Offenbarung oder Verkündigung des göttlichen Vorsatzes oder Willens. In der Bibel wird das Wort Prophetie oder Prophezeiung auch auf Gebote, Sittenlehren oder Botschaften göttlichen Ursprungs angewandt. Betrachten wir einmal eine solche Prophezeiung. In 5. Mose, im 18. Vers, im 5. Mose im Kapitel 18, im Vers 18, und 19. Dort finden wir geschrieben: Einen Propheten gleich dir werde ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken, und ich werde gewiss meine Worte in seinen Mund legen, und er wird bestimmt alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es soll geschehen: Der Mann, der auf meine Worte nicht hört, die ihr in meinem Namen redet, von dem werde ich selbst Rechenschaft fordern. Viele Jahrhunderte war unklar, um wem es sich hierbei handelte. Aber je weiter die Zeit voranschritt, je mehr Prophezeiungen kamen, die auf diesen Mann hindeuteten. Und letztendlich finden wir in Lukas 24 die Bestätigung. In Lukas 24, Vers 44. Dort sagte nämlich Jesus Christus, auf den diese Prophezeiung ja hindeutete, von sich selbst: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass ich alles, was im Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, erfüllen muss. Und in der Tat, es erfüllte sich an seiner Person. Prophezeiungen werden auf verschiedene Art und Weise übermittelt. Da gibt es zum einen mal das direkt gesprochene Wort Jehovas. Eine weitere Möglichkeit ist durch die Lenkung der Gedanken und die Einwirkung auf das Gedächtnis. Eine dritte Möglichkeit ist, dass durch Träume die Prophezeiungen übermittelt werden. Oder viertens durch Visionen. Oder letztendlich auch durch Engel, die diese Botschaft persönlich überbringen. Viele Prophezeiungen haben nur eine einzige Erfüllung und zielen auf einen ganz bestimmten Punkt hin. Aber es gibt auch Prophezeiungen, die mehr als eine Erfüllung haben. Manche haben zwei, manche drei, manche ja sogar noch viel mehr Erfüllungen. Und viele dieser Erfüllungen gehen bis in unsere heutige Zeit. Betrachten wir einmal dafür auch ein Beispiel. In Maleachi im 4. Kapitel. Im Vers 5. Hier lesen wir: Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, vor dem Kommen des großen und furchteinflößenden Tages Jehovas. Nun war der Prophet Elia ja schon viele Jahre tot. Aber hier hieß es, ich sende euch Elia, den Propheten. Also sollte offensichtlich jemand kommen, der wie Elia war. Wenn wir jetzt so einige Seiten weiterblättern und damit einige Jahrhunderte überbrücken, in Matthäus 11, vom Vers 11 an, lesen wir, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen geborenen ist kein größerer erweckt worden als Johannes der Täufer, doch jemand, der ein geringerer ist im Königreich der Himmel, ist größer als er. Aber seit den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt ist das Königreich der Himmel das Ziel, dem Menschen entgegendrängen, und die Vorandrängenden ergreifen es. Denn alle, die Propheten und das Gesetz, haben bis auf Johannes prophezeit. Und wenn ihr es annehmen wollt, er selbst ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat, höre zu. Hier finden wir die Bestätigung, dass es sich bei diesem Elia um Johannes, dem Täufer, handeln sollte. War damit diese Prophezeiung aus Maleachi 4 erfüllt? Schlagen wir doch noch einmal zurück zum 4. Kapitel des Maleachi-Buches. Wir hatten dort etwas im 5. Vers von dem großen und furchteinflößenden Tag Jehovas gelesen. Was war damit gemeint? Nehmen wir doch den 6. Vers dazu. Und er soll das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne wieder den Vätern, damit ich nicht komme und die Erde tatsächlich mit dem Vernichtungsbann schlage. Offensichtlich erfüllte sich das nicht zur Zeit Johannes des Täufers, sondern es musste noch eine weitere Erfüllung geben. Wann könnte das sein? Der Begriff großer und furchteinflößender Tag Jehovas deutet offensichtlich auf einen großen Konflikt hin, einen Konflikt zwischen Jehova Gott und den Menschen. Und wenn wir in der Offenbarung nachschlagen, wird dort der Name Harmagedon gebraucht, als Krieg Gottes mit den Menschen, in dem alle Bösen auf dieser Erde vernichtet werden. Offensichtlich gab es aber eine weitere Erfüllung. Und zwar seit 1919 wurde dieser 6. Vers im Besonderen erfüllt. Seither hat der treue und verständige Sklave, wie Johannes der Täufer und wie Elia, dafür gesorgt, dass Reue und Umkehr möglich ist, dass große Teile der Menschheit in die Lage versetzt werden, mit Jehova Gott in ein gutes Verhältnis zu gelangen, damit sie nicht in dem großen und furchteinflößenden Tag Jehovas umkommen. Wenn wir jetzt diese Prophezeiung noch weiter in die Zukunft setzen, dann werden wir feststellen, dass dann diese Menschen ewig auf der Erde leben können. Das ist letztendlich die Botschaft dieser Prophezeiung aus Maleachi Kapitel 4. Viele Menschen glauben nicht den Prophezeiungen der Bibel, weil sie meinen, sie sind oberflächlich, sie sind ungenau und man kann das ja gar nicht so gut zuordnen. Und doch liegen sie dabei nicht richtig. Sie haben nämlich nicht genau nachgelesen und sie haben nicht genau verstanden, was eigentlich mit diesen Prophezeiungen gemeint ist. Und wenn wir diese Prophezeiung aus Malachi 4 betrachten, dann ist es nicht offensichtlich, was damit gemeint ist. Eine umfassende Erkenntnis der Heiligen Schrift verhilft uns dabei, es richtig zu verstehen. Die Taten Jehovas werden gepriesen. Im Psalm 126 im Vers 1 und 2 erfahren wir, wie Jehova mit seinem Volk handelt. Nach Armageddon, wenn wir die weitere Betrachtung der Prophezeiung aus Malachi 4 sehen, wird Jehova dafür sorgen, dass sein Volk wiederhergestellt wird. Und im Psalm 126 lesen wir, im Vers 1 und 2, als Jehova die Gefangenen Zions zurückkehren ließ, wurden wir wie Träumende. Zu jener Zeit wurde unser Mund mit Lachen erfüllt und unsere Zunge mit Jubel. Zu jener Zeit ging man daran, unter den Nationen zu sagen, Jehova hat Großes getan durch das, was er mit ihnen getan hat. Und Jehova hat wirklich Großes getan und wird Großes weiterhin tun. Eine dieser großen Dinge finden wir in Offenbarung 21 beschrieben. Dort sind bekannte Verse, denen wir aber immer wieder Aufmerksamkeit schenken sollten, denn sie ermuntern uns, weiterhin auf den Weg der Wahrheit zu gehen. In Offenbarung 21, Vers 3 und 4 lesen wir über diese Zeit geschrieben. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen weilen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass es einige Personen gibt, die meinen, die Prophezeiungen der Bibel sind nicht recht verständlich, ist das nicht eindeutig, was an dieser Stelle steht? Tod wird nicht mehr sein. Geschrei, Schmerz, Krankheiten, ja, all diese Dinge werden der Vergangenheit angehören. Dafür lohnt es sich sicherlich, den Prophezeiungen der Bibel größere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir können auch genau feststellen, wo wir im Strome der Zeit in der Reihe dieser Prophezeiungen leben. Betrachten wir dazu aber auch wieder einige Beispiele, um zu sehen, ob wir wirklich in den Zeiten leben, die die Bibel so als besonders wichtig hervorhebt. Im dritten Vers des Matthäus Kapitels 24, auch diese Worte sind bekannt, lesen wir, als er nun auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann werden diese Dinge sein? Und was wird das Zeichen deiner Gegenwart und des Abschlusses des Systems der Dinge sein? Die Jünger fragten Jesus das. Und diese Prophezeiung ist von uns von besonderer Bedeutung. Aber warum fragten sie das? Schauen wir doch einige Verse zurück. Noch bis ins 23. Kapitel, in dem Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel versammelt. Ihr aber habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird euch verödet überlassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von nun an auf keinen Fall mehr sehen, bis ihr sagt, gesegnet ist der, der im Namen Jehovas kommt. Was Jesus dort sagte, muss die Jünger wie ein Paukenschlag getroffen haben. Dort in Jerusalem, aus der Sicht des Ölberges, direkt vor ihnen, stand der prachtvolle Tempel Jehovas. Den Tempel, den Jehova besonders gesegnet hatte, den er als seine Gegenwart, als den Ort seiner Gegenwart betrachtete. Das Symbol dafür, dass er mit seinem Volk handelte. Schließlich hatte er ihnen ja das Gesetz gegeben und all die Dinge. Und das sollte verödet überlassen werden? Darüber mussten sie offensichtlich nachdenken. Und Jesus führte das sogar noch weiter aus, wenn wir nämlich in den ersten beiden Versen des 24. Kapitels lesen. Als Jesus nun wegging und sich aus dem Tempel begab, traten jedoch seine Jünger herzu, um ihnen den Bauten des Tempels zu zeigen. In Erwiderung sprach er zu ihnen, seht ihr nicht alle diese Dinge? Wahrlich, ich sage euch, keinesfalls wird hier ein Stein auf dem anderen gelassen, der nicht niedergerissen werden wird. Nun hatten sie erfahren, dass das Haus verödet überlassen bleiben sollte. Und jetzt sollte auch noch alles niedergerissen werden? Das hatte sicherlich in ihnen starke Gefühle hervorgerufen. Und deswegen fragten sie nun, was das alles zu bedeuten hat. Aber interessanterweise fragten sie auch nach der Gegenwart, nach dem Zeichen seiner Gegenwart. Ein Teil dieser Prophezeiungen, die dann beschrieben war, erfüllten sich in ihren Tagen. Schon kurze Zeit, nachdem Jesus diese Dinge geäußert hatte, erfüllten sich die Prophezeiungen, die Jerusalem selbst betraf. Im Jahre 70 kamen die Römer, zerstörten die Stadt und den Tempel und bis auf den heutigen Tag wurde er nicht wieder aufgebaut. Das Volk der Juden wurde zerstreut, ihre Geschlechtsregister vernichtet und niemand mehr konnte sagen, dass er zu diesem Volk gehörte. Aber das Zeichen der Gegenwart war noch nicht erschienen. Offensichtlich musste noch weiteres geschehen, damit sich diese Prophezeiung bis im Einzelnen erfüllte. Die Gegenwart Christi, so erfahren wir aus weiteren Teilen der Heiligen Schrift, erfolgte erst im Jahre 1914 unserer Zeitrechnung. Und das können wir aus den Prophezeiungen Daniels ermitteln, was aber nicht Gegenstand dieses Vortrages sein sollte. In Matthäus 24 werden auch noch folgende Ereignisse beschrieben, die in der Endzeit auftreten sollten, in der Zeit der Gegenwart Christi. Da wurde auch davon gesprochen, dass sich viele auf Christus berufen würden und viele irreführen würden, weil sie sich in Wirklichkeit nicht auf Christus stützen. Dann sollte von Kriegen und Kriegsberichten die Rede sein. Es sollten weltweite Kriege auftauchen. Hungersnöte an einem Ort nach dem anderen, Erdbeben in einem besonderen Maß, die Verfolgung wahrer Christen. Viele sollten getötet werden. Es sollte viele falsche Propheten geben. Die Gesetzlosigkeit sollte außergewöhnlich zunehmen. Die Liebe der meisten sollte erkalten. Und die gute Botschaft vom Königreich sollte auf der ganzen Erde gepredigt werden. Können wir beobachten, dass es sich heute genau so verhält? Ich denke, dass man schon sehr weit wegschauen muss, um diese Dinge nicht wahrzunehmen. Und gerade in einer Stadt wie die unsere wird das ganz besonders deutlich. Aber der Apostel Paulus führte diese Prophezeiung noch weiter aus. Unter Inspiration sollte er das niederschreiben, was wir in 2. Timotheus im 3. Kapitel lesen. Und dort wies er wiederum auf die Zeit des Endes hin. Dort lesen wir nämlich vom Vers 1 an: Dieses aber erkenne, dass in den letzten Tagen kritische Zeiten da sein werden, mit denen man schwer fertig wird. Wie sollten die Menschen sein? Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, anmaßend, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, nicht loyal, ohne natürliche Zuneigung, für keine Übereinkunft zugänglich, Verleumder, ohne Selbstbeherrschung, brutal, ohne Liebe zum Guten, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen vor Stolz, die Vergnügung mehr lieben als Gott. Und wenn wir all diese einzelnen Punkte genau betrachten, dann liest es sich wie eine Tageszeitung dieser Woche. Genau diese Dinge sind dort beschrieben. Und wir können, ohne dass wir da in diese Texte etwas Besonderes hineinlesen wollen, sagen, dass wir in dieser besonderen Zeit leben. Und wer das nicht sieht, der sollte sich genau einmal umsehen. Er sollte die Tagespresse lesen, durch die Straßen gehen und anschließend das, was er dort gesehen und gelesen hat, mit den Prophezeiungen der Bibel vergleichen. Dann wird er sehen, dass wir wirklich in diesen Tagen leben. Es ist leicht möglich, schon heute festzustellen, wo wir uns in der biblischen Prophetie befinden. Kurz gesagt, wir sind am Ende des Abschlusses des Systems der Dinge. Wir sind in der Zeit des Endes und wir erwarten die Dinge, die jetzt noch für die Endzeit vorhergesagt sind. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. In Lukas im Kapitel 3, im Vers 15, dort finden wir eine Reaktion beschrieben und wir wollen einmal sehen, wie es zu dieser Reaktion kam. Als nun das Volk in Erwartung war und alle wegen Johannes in ihrem Herzen überlegten, ist er vielleicht der Christus? Ja, wie kamen die Menschen darauf, Johannes für den Christus zu halten. Offensichtlich gab es aus der Schrift irgendeinen Anhaltspunkt, den sie verwandten, um dann diesen Schluss zu ziehen. Und in der Tat, es gibt ihn. Wenn wir so einige Bibelbücher zurückschlagen zum Bibelbuch Daniel, zum 9. Kapitel, und in dem 9. Kapitel des Bibelbuches Daniel, ab dem Vers 24 lesen. Dort heißt es: 70 Wochen sind es, die über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt worden sind, um die Übertretung zu beendigen und die Sünde der Sünde ein Ende zu bereiten und für Vergehung Sühne zu leisten und Gerechtigkeit herbeizuführen, auf unabsehbare Zeit und ein Siegel auf Vision und Prophet zu drücken und das Hochheilige zu salben. Und du sollst wissen, und du sollst Einsicht haben, dass es vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und wieder zu bauen, bis zu dem Messias, dem Führer, 7 Wochen, ferner 62 Wochen sein werden. Sie wird wiederkehren und tatsächlich wieder gebaut werden, mit einem öffentlichen Platz und Graben, aber im Drange, in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias abgeschnitten werden mit nichts für sich selbst. Und die Stadt und die heilige Stätte des Volkes eines Führers, der kommt, wird sie ins Verderben bringen. Und das Ende davon wird durch die Flut sein. Und bis zum Ende wird es Krieg geben. Das, was beschlossen ist, sind Verwüstungen. Diese Prophezeiung veranlasste offensichtlich die Menschen im 1. Jahrhundert, auf den Messias zu warten. Und interessant ist, wie sie es errechneten. Wenn wir die Prophezeiung weiter betrachten, dann stellen wir fest, und wenn wir sie mit den tatsächlichen Geschichtsereignissen überprüfen, die dokumentiert sind, dann wurde Jerusalem wieder aufgebaut, beziehungsweise der Befehl dafür erging im Jahre 455 vor unserer Zeitrechnung. In diesem Jahr erhielt Nehemia den Auftrag des persischen Königs Artaxerxes, die Stadt wieder aufzubauen und die Stadtmauer vollständig zu errichten. Es sollten dann 69 Wochen vergehen, schreibt der Bericht, von diesem Zeitpunkt an. Nach 69 buchstäblichen Wochen geschah nichts. Offensichtlich muss die prophetische Regel ein Tag für ein Jahr angewandt werden. Und wenn wir diese Regel anwenden, dann sind das 69 Jahrwochen, umgerechnet 483 Jahre. Rechnen wir vom Jahr 455 vor unserer Zeitrechnung 483 Jahre weiter, dann kommen wir genau auf das Jahr 29 unserer Zeitrechnung, genau in dem Jahr, in dem die Juden überlegten, ob dieser Johannes der Messias sei. Und wenn wir die Ereignisse weiter überprüfen, stellen wir fest, sie erfüllten sich bis ins Detail dann an Jesus Christus. In Mitte der 70. Woche sollte er abgeschnitten werden, er sollte getötet werden. Es geschah genau in der Zeit. Der Bund sollte noch eine weitere halbe Woche in Kraft bleiben, damit diese 70 Wochen erfüllt sind. Auch das erfüllte sich, denn bis zum Jahre 36 unserer Zeitrechnung dürften nur Juden und dann auch Samariter in den Bund, in den neuen Bund aufgenommen werden, den Jesus mit seinen gesalbten Nachfolgern schloss. Von da an durften dann auch die Heidennationen in dieses besondere Verhältnis zu Jehova kommen und Cornelius war der Erste, der in diesen Genuss kam. Diese Prophezeiung aus Daniel 9 erfüllte sich bis ins Detail. Und jeder von uns kann sie heute nachlesen. Und die Juden des ersten Jahrhunderts erwarteten den Messias in dieser Zeit. Und er kam, aber sie erkannten ihn nicht. All das zeigt, dass diese Prophezeiungen nicht von irgendeinem Menschen stammen können, sondern dass sie von Jehova Gott selbst stammen müssen, der diese Dinge vorhergesagt hat und von seinem Vorherwissen immer wieder Gebrauch machen kann. Jehova Gott kann nicht nur sein Vorherwissen anwenden und Dinge sagen, die passieren, sondern er hat es auch in der Gewalt, diese Dinge so geschehen zu lassen, dass sie genauso eintreffen, wie er es vorhergesagt hat. In Jesaja 46 lesen wir in den Versen 8 bis 10: Gedenkt dessen, damit ihr Mut fassen mögt. Nehmt es zu Herzen, ihr Übertreter, gedenkt der ersten Dinge vor langer Zeit her, dass ich der Göttliche bin, und da ist kein anderer Gott, noch irgendeiner wie ich, der von Anfang an den Ausgang kundtut und von alters her die Dinge, die nicht getan worden sind, und der spricht: Mein eigener Beschluss wird bestehen, und alles, was mir gefällt, werde ich tun. Die Erfüllung stärkt unseren Glauben daran, dass sich die Prophezeiungen für die Zukunft, die wir ja bis heute nicht überprüfen können, weil sie sich noch nicht erfüllt haben, ebenfalls genau erfüllen werden, wie es die Prophezeiungen in der Vergangenheit taten. Wir finden diese alten Prophezeiungen auch für unsere heutige Zeit bewahrt, damit wir etwas daraus lernen. Den Zweck hat der Apostel Paulus in Römer 15, Vers 4 deutlich niedergeschrieben. Denn alles, was vor Zeiten geschrieben wurde, ist zu unserer Unterweisung geschrieben worden, damit wir durch unser Ausharren und durch den Trost aus den Schriften Hoffnung haben können. Wir sollen daraus Hoffnung schöpfen, Trost, dass sich all das weiterhin so erfüllen wird, wie es bisher der Fall war. An dieser Stelle muss besonders betont werden, dass wir dem prophetischen Wort nicht nur Aufmerksamkeit schenken sollten, um zu lernen, was früher geschah. Es sollte uns anspornen, nach dieser Erkenntnis zu handeln. Es sollte uns bewegen, Gottes Willen zu tun. Das ist gerade heute von besonderer Bedeutung, denn wir haben anhand der Prophezeiung von Matthäus 24 und 2. Timotheus 3 gesehen, dass wir in den letzten Tagen dieses bösen Systems der Dinge leben. Schauen wir uns auch noch einmal ein weiteres Beispiel an. Und diese Prophezeiung zeigte auch wieder, wie diese Dinge jemanden stärken können. Jesus bereitete seine Diener auf seinen Tod vor. Und er gab dazu eine Prophezeiung und erfüllte sie kurz darauf. Und diese Dinge, die blieben ihm noch lange in Erinnerung. Schauen wir einmal in das Matthäusevangelium, in das 16. Kapitel. In den Vers 27 und 28. Denn es ist dem Menschensohn bestimmt, in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln zu kommen. Und dann wird er jedem gemäß seine Handlungsweise vergelten. Wahrlich, ich sage euch, dass von denen, die hier stehen, einige sind, die den Tod überhaupt nicht schmecken werden, bis sie zuerst den Menschensohn in seinem Königreich kommen sehen. Nun mögen die Apostel sich gefragt haben, was meint er wohl damit? Was kann das sein? Wenn wir jetzt im nächsten Kapitel weiterlesen, im 17. Kapitel vom Vers 1 an, dann heißt es dort: Sechs Tage später nahm Jesus Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie allein auf einen hohen Berg hinauf. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine äußeren Kleider wurden glänzend wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Moses und Elia, die sich mit ihnen unterhielten. Ist das nicht eine wunderbare Stärkung gewesen? In dem Augenblick erfüllte sie sich, sechs Tage später erfüllte sich die Prophezeiung Jesu und sie konnten so gestärkt werden. Diese Dinge haben aber wirklich einen bleibenden Einfluss in ihnen hinterlassen. Petrus vergaß nie, was er dort erlebt hat und sie haben daraus den richtigen Schluss gezogen. In 2. Petrus im 1. Kapitel können wir nachlesen, wie er das betrachtete, was er dort erlebte. In 2. Petrus 1, in den Versen 17 bis 19. Dort nimmt er nämlich auf diese Umgestaltungsszene Bezug. Wenn wir nämlich in diesem Text lesen: Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der großartigen Herrlichkeit Worte wie diese an ihn entgingen: Dieser ist mein Sohn, mein Geliebter, an dem ich selbst Wohlgefallen gefunden habe. Ja, diese Worte hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Demzufolge haben wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut daran, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, als einer Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und ein Tagesstern aufgeht in eurem Herzen. Der Apostel Petrus erinnerte sich noch genau an das, was dort sich damals ereignet hatte. Und er zog den Schluss darauf: Deshalb, demzufolge haben wir das prophetische Wort umso fester. Es stärkte ihn bis in viele Jahre in die Zukunft. Und er handelte strikt nach dem, was Jesus ihm gesagt hatte. Und er wurde dabei gesegnet. Dem prophetischen Wort Aufmerksamkeit zu schenken bedeutet, es wirklich ernst zu nehmen, so wie es hier Petrus beschreibt, daran zu glauben und sein Leben von ihm beeinflussen zu lassen. Aber was war der Stern, von dem hier die Rede war in dem Vers 19? Von dem Tagesstern, der im Herzen aufgehen sollte. In Offenbarung 22, im 16. Vers, finden wir die Antwort. Dort lesen wir: Ich, Jesus, sandte meinen Engel, um euch für die Versammlung von diesen Dingen Zeugnis abzulegen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids und der hellglänzende Morgenstern. Es ist Jesus Christus, der die Menschen antreibt und seine Diener antreibt, etwas zu tun. Und zwar das zu tun, was der Wille Jehovas ist, und den prophetischen Worten Aufmerksamkeit zu schenken. Petrus zog im Anschluss an diese Prophezeiung den Schluss, dass Prophezeiungen niemals einer privaten Auslegung entspringen. Echte Propheten redeten von Gott aus, wie sie von Heiligem Geist getragen wurden. Wir lesen es im 20. Kapitel des 1. Petrus, des 2. Petrusbriefes, Kapitel 1. Das heißt, keine Prophezeiung kommt durch menschliche Auslegung von Ereignissen zustande. Keine Prophezeiung in der Bibel ist menschlichen Ursprungs. Alle diese Prophezeiungen gehören zu den inspirierten, nützlichen Dingen. Die entstanden nicht durch den Willen von Menschen und auch nicht durch Zufall. Sie entstanden durch die Wirksamkeit des Geistes Gottes, was auch David und der Apostel Paulus immer wieder bezeugten. Der König David in 2. Samuel 23, Vers 2 zum Beispiel: Der Geist Jehovas war auf mir, der durch mich redete, und sein Wort war auf meiner Zunge. David redete nicht aus eigenem Antrieb. Nein, er redete das, was Jehova ihm sagte. Und der Apostel Paulus sagte gemäß 2. Timotheus 3, Vers 16: Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich. Zum Lehren, zum Zurechtweisen, zum Richtigstellen der Dinge, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Sie gehören zu den Äußerungen Gottes, durch die wir leben. Wir haben Prophezeiungen aus der Vergangenheit betrachtet, die sich bis aufs Kleinste erfüllt haben. Diese Ereignisse geben uns die Gewissheit, dass auch die vorausgesagten Geschehnisse sich bis ins Einzelne erfüllen werden. Einer dieser Erfüllung schauen wir schon oft freudig erregt entgegen, nämlich der aus 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Dort wird gesagt: Wann immer sie sagen Friede und Sicherheit, dann wird plötzliche Vernichtung sie überfallen, wie die Geburtswehe eine Schwangere, und sie werden keinesfalls entrinnen. Wenn sich diese Prophezeiung erfüllt hat, dann wird Jehova für die Befreiung seines Volkes sorgen und dafür sorgen, dass dieses unselige System zu Ende geht. Aber bis zum heutigen Tag ist dieser Ruf in Erfüllung dieser Prophezeiung noch nicht ergangen. Aber die Weltführer arbeiten in diese Richtung. Die Politiker sind sehr an Frieden und Sicherheit interessiert, aber es gelingt ihnen nicht, diesen ins Leben zu rufen. Denken wir nur an die vielen Bestrebungen in den letzten Jahren. Denken wir nur an die Auflösung des Ostblocks zum Beispiel und an die Bestrebungen in verschiedenen Ländern, Frieden zu schaffen. Die Bemühungen sind nicht von Erfolg gekrönt, aber das verwundert uns auch nicht, weil Satan der Teufel der Herr dieser Welt ist. So konnten wir anlässlich des Golfkrieges in der Zeitung eine Rede des amerikanischen Präsidenten lesen, der interessante Dinge zu diesem Thema Weltfrieden sagte. Unter anderem sagte er: Auf dem Spiel steht mehr als ein kleines Land. Es ist eine große Idee, eine neue Weltordnung, in der verschiedene Nationen sich in einem gemeinsamen Sache vereinen, um die universellen Hoffnungen der Menschen zu verwirklichen. Frieden und Sicherheit, Freiheit und die Herrschaft des Rechts. So sieht eine Welt aus, die unseren Kampf und die Zukunft unserer Kinder wert ist. Das war so seine Idee. Und wir sehen, was aus solchen Ideen geworden ist. Der Ausruf Friede und Sicherheit wird aber kommen. Wann, wissen wir nicht. Aber er wird kommen, das wissen wir. Und dann wird es soweit sein, dass Jehova für sein Volk eintreten wird. Warum machen die Menschen eigentlich Bestrebungen in dieser Richtung? Sie wissen, dass sie so, wie sie bisher gewirtschaftet haben, nicht weitermachen können. Niemand möchte für den Untergang der Menschheit verantwortlich sein. Und sie möchten mit solchen Äußerungen die Furcht der Menschen zerstreuen, die genau wissen, was auf dieser Erde in Wirklichkeit passiert. Die Öffentlichkeit wird sicherlich positiv auf solche Äußerungen reagieren und wird diese Bestrebungen unterstützen. Aber auch die religiösen Führer der Welt tun dies. und sie unterstützen die politischen Bestrebungen nach besten Kräften. Aber diese Religionen haben, wie die Politiker, nicht die Gunst Jehovas. Im 17. Kapitel der Offenbarung werden diese Religionen als eine Hure bezeichnet, die den Namen Babylon die Große trägt. In der Symbolik der Offenbarung finden sich auch die anderen Mächte unserer Zeit wieder. Wir erfahren auch, dass diese Hure Babylon der Große, die Große, ein unrühmliches Ende nimmt, indem nämlich die Organisationen, auf denen sie reitet, ihren Untergang herbeiführen werden. Das ganze Weltreich der falschen Religion, symbolisiert durch Babylon die Große, soll völlig vernichtet werden. Nichts wird davon übrig bleiben. Nachdem dann die falsche Religion vernichtet sein werden, werden die Nationen feststellen, dass wahre Anbeter weiterhin vorhanden sind. Sie werden dienen weiterhin Jehova, und das wird sie sehr, sehr stören. Der Prophet Hesekiel hat über diese Ereignisse schon prophezeit. In Hesekiel 38 vom 14. Vers an. Das heißt es nämlich: Darum prophezeie, o Menschensohn, und du sollst zu Gog sagen: Dies ist, was der souveräne Herr Jehova gesprochen hat. Wirst du an jenem Tag, wenn mein Volk Israel in Sicherheit wohnt, es nicht wissen? Und du wirst gewiss von deinem Ort kommen, von den entlegensten Teilen des Nordens, du und viele Völker mit dir, sie alle auf Rossen reitend, eine große Versammlung, ja eine zahlreiche Streitmacht, und du wirst ganz bestimmt gegen mein Volk Israel hinaufziehen, wie Wolken, um das Land zu bedecken. Im Schlussteil der Tage wird es geschehen, womit wieder abgesteckt ist, wann das Ganze geschehen sollte. Die radikalen politischen Mächte werden gegen Jehovas Volk vorgehen. Was soll dann aber geschehen? Schlagen wir an dieser Stelle einmal die Bibel auf. Hesekiel 38, Vers 18 bis 20. Dort heißt es: Und es soll geschehen an jedem Tag, an dem Gog auf den Boden Israels kommt, ist der Ausspruch des souveränen Herrn Jehova, dass mein Grimm in meine Nase aufsteigen wird und mein eigener und in meinem glühenden Eifer, im Feuer meines Zornausbruchs, werde ich reden müssen. Sicherlich wird an jenem Tag ein großes Beben auf dem Boden Israels stattfinden. Und meinetwegen werden die Fische des Meeres und die fliegenden Geschöpfe der Himmel und die wildlebenden Tiere des Feldes und alle Kriechtiere, die auf dem Erdboden kriechen, und alle Menschen, die auf der Oberfläche des Erdbodens sind, ganz bestimmt erschauern, und die Berge werden tatsächlich niedergerissen werden, und die steilen Wege werden stürzen müssen, und jede Mauer wird zur Erde fallen. Damit wird die Erfüllung des Zermalmens beginnen, dann werden die Nationen untergehen, so wie sie gegen Jehova aufgestanden sind. Deutlicher ausgedrückt wird das dann noch in Daniel 2 in den Versen 44 und 45. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nie zugrunde gerichtet werden wird. Alle diese Königreiche selbst und das Königreich selbst wird an kein anderes Volk übergehen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten. Und selbst wird es für unabsehbare Zeiten bestehen. Wie du ja sahst, dass aus dem Berg ein Stein gehauen wurde, nicht mit Händen. Und dass er das Eisen, das Kupfer, den geformten Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott selbst hat dem König bekannt gegeben, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung ist vertrauenswürdig. Das Zusammenspiel der Prophezeiungen Hesekiel 38 und Daniel 2 zeigen deutlich, was dann mit den Nationen, die sich Jehova widersetzen, geschehen wird. Aus dem Berg der universellen Souveränität Jehovas ist das messianische Königreich hervorgegangen, das Satans böses System vernichten wird. Dadurch wird Jehovas Name vollständig gerechtfertigt werden. Gemäß Hesekiel 38 im Vers 23 sagt Jehova: Und ich werde mich gewiss als groß erweisen und mich heiligen und mich kundtun vor den Augen vieler Nationen. Und sie werden erkennen müssen, dass ich Jehova bin. Sie werden es nicht in der Hand haben, selbst zu erkennen. Nein, sie werden es erkennen müssen, dass er Jehova ist und dass er für sein Volk handelt und gegen dem System Satans ist und all die vernichten wird. Aus diesem Krieg, den die Bibel den Krieg von Harmagedon bezeichnet, werden Satan und seine Dämonen sowie die Nationen dieser Welt eindeutig als Verlierer hervorgehen. Die Untertanen dieses Systems werden das mit ihrem Leben bezahlen müssen. Der Teufel dagegen wird, wie die Prophezeiung aus Offenbarung Kapitel 20 zeigt, in den Abgrund geschleudert werden, wo er 1000 Jahre untätig sein wird. Der Engel, der diese Arbeit verrichtet, ist niemand anders als Jesus Christus selbst. Wenn das geschehen ist, dann können die Königreichssegnungen ungehindert strömen. Dann wird sich das erfüllen, was wir vorhin in Offenbarung 21, Vers 3 und 4 gelesen haben, dass der Tod nicht mehr sein wird, dass es kein Geschrei, kein Schmerz mehr geben wird. Mit der Zeit wird die ganze Erde in ein Paradies umgewandelt werden und die Menschen werden vollkommen gemacht werden. Das ist aber nicht alles, was geschehen wird. Die Worte aus Johannes 5, Vers 28 und 29 werden sich dann ebenfalls erfüllen. Und schon diese Worte allein sind sicherlich Grund genug, sich noch intensiver mit dem Wort Jehovas zu beschäftigen, als wir es vielleicht bisher getan haben. Dort lesen wir nämlich: Wundert euch nicht darüber, denn die Stunde kommt, in der alle, die in den Gedächtnisgrüften sind, seine Stimme hören werden und herauskommen werden. Die, welche Gutes getan haben, zu einer Auferstehung des Lebens, die, welche Schlechtes getrieben haben, zu einer Auferstehung des Gerichts. Jeder der dann Auferstehenden wird noch einmal die Gelegenheit erhalten, sich für oder gegen Gottes Königreich zu entscheiden. Diejenigen, die sich für ihn entscheiden und dann ihr Leben so leben, wie es Jehova wünscht, für die wird es eine Auferstehung des Lebens sein. Aber für die, die es nicht wollen, und es mag zweifellos den einen oder anderen geben, der nicht mit dem Willen Jehovas einig geht, für den wird es sich dann als eine Auferstehung des Gerichts erwiesen haben, denn er wird dann wieder sterben müssen. Am Ende der 1000 Jahre wird dann die Menschheit vollkommen sein. Und dann wird auch die Zeit abgelaufen sein, in der der Teufel im Abgrund war. Was wird dann geschehen? Die Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 20, im Vers 7 und 8 wird das beschrieben. Es wird gezeigt, dass der Teufel wieder hervorkommen wird und dass er die Menschen irreführen wird. Und dass es wiederum einige geben wird, die sich gegen Jehova stellen, obwohl sie dann bereits vollkommen sind. Wird dann das Ganze wieder von vorne beginnen? Wird dann wieder die Streitfrage erneut aufgeworfen werden müssen, wer nun eigentlich wirklich der Souverän des Universums ist, wer das Recht hat, über die Menschen zu herrschen oder ob die Menschen überhaupt gewillt sind, Jehova Gott aus freien Stücken zu dienen? Nein, diese Fragen werden nicht noch einmal aufgeworfen werden. Im zweiten Teil des Verses 9 von Offenbarung 20 lesen wir, was dann passieren wird. Aber Feuer kam aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie irreführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geschleudert. Dann wird auch er endgültig vernichtet werden. Alle Rebellen, die sich gegen Jehovas Königreich stellen, werden vernichtet werden. Der Teufel und seine Dämonen ebenfalls. Es wird nichts von ihnen übrig bleiben. Dann wird wirklich die Menschheit wieder geeint sein, eine vollkommene Menschheit unter der Herrschaft Jehovas Gottes. An dieser Stelle endet die Prophetie der Heiligen Schrift. Wir sollten uns also heute wirklich intensiv mit den Prophezeiungen beschäftigen. Die Prophezeiungen der Vergangenheit zeigen uns, dass sie zuverlässig sind und dass wir darauf bauen können, dass die Prophezeiungen, die sich in Zukunft erfüllen werden, auch wirklich erfüllen werden. Sie werden ganz sicher stattfinden. Und daher sollten wir heute auch zur Erfüllung dieser Prophezeiungen beitragen, indem wir unser Leben mit dem Willen Jehovas in Übereinstimmung bringen, indem wir anderen Menschen davon erzählen, die gute Botschaft vom Königreich verkündigen. Denn wie stand es unter anderem auch in Matthäus 24 im Vers 14? Und die gute Botschaft vom Königreich wird auf der ganzen bewohnten Erde gepredigt werden, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Schönen Dank fürs Zuhören.